Wir haben die Türken, die hier sehr, sehr stark mit ihren Nachrichtendiensten in Deutschland aktiv sind, auch in der türkischen Diaspora. Wir haben die Iraner, die hier aktiv sind. Wir haben eine ganze Reihe von eigentlich befreundeten Staaten, die aber trotzdem hier so rumagieren und ihre konspirativen Wohnungen haben und ihre außerdiplomatischen Stützpunkte haben.
Ganz so spannend. Es ist alles auch ganz furchtbar, was du erzählst, aber es klingt auch so spannend.
Ich finde es auch eher spannend als furchtbar. Ja, das ist halt der Teil der Realität. Ne? Ja.
Heute mal wieder eine Folge mit aktuellem Thema. Und zwar, es wurden ja in den letzten Wochen ständig irgendwelche Spione irgendwo festgesetzt, gerne in Büros rechtsextremer Politiker, aber auch außerhalb dieser Büros. Und ich habe mich gefragt, Spione? Es gibt noch Spione? Und ja, tatsächlich gibt es sie und sie funktionieren sehr gut. Wie gut? Das habe ich mit Malte Ruschinski besprochen. Malte hat ein Sicherheitsunternehmen, war mal Journalist und arbeitet als, ja, das wird's mal so ein bisschen, der erzählt es gleich auch nochmal selber, was er genau macht, arbeitet jetzt als jemand, der Unternehmen, NGOs, JournalistInnen berät, wie man sich an gefährlichen Orten verhält, aber eben auch, wie man mit Geheimdienstlern und Spionen umgeht. Er hat es nämlich studiert und wir sprechen beide darüber, wie die Situation in Europa ist, wie die Situation in den USA ist, warum es das immer noch gibt, warum Deutschland so eine komische Haltung zur Spionage hat und der Rest der Welt da eher so relativ neutral sich dagegenüber verhält und es als Tatsache der Wirklichkeit wahrnimmt. Ob ich noch Spion werden kann, was einen guten Spion ausmacht, was einen schlechten Spion ausmacht. Also wir gehen einmal komplett durch dieses Thema und reden über alles. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Das waren 50 Minuten, die schnell vorbeigehen, was ja immer ein gutes Zeichen ist für ein Gespräch. Das heißt, Malte und ich haben uns interessiert darüber unterhalten. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr lernt sehr viel über Spionage oder wie meine Mutter sagen würde, Spiogenten. Ich habe letzte Woche, da war ich noch in den USA, die Nachrichten gelesen, dass ein chinesischer Spion bei einem AfD-Politiker als Mitarbeiter überführt wurde. Und meine erste Reaktion war, Spione? Sowas gibt's noch. Und du hast das ja studiert. Du hast in Großbritannien studiert Spionage und Kriegsführung. Also am besten, Malte, sagst du selber, was du studiert hast, bevor ich es falsch sage.
Ja, ich habe mal nach meiner journalistischen Karriere, da habe ich am King's College in London War Studies studiert. Das würde man hier im Deutschen als Konfliktstudien übersetzen, als Bachelor. Und habe dann noch einen Master rangehängt, Intelligence and International Security. Das heißt also, bei Intelligence, das ist ein Begriff, den man schwer übersetzen kann ins Deutsche, der im Grunde als Eigenbegriff so verwendet werden muss. Da geht es halt um nachrichtendienstliches Arbeiten.
Mhm. Wolltest du Spion werden? War das das Ziel?
Nee, das war nicht das Ziel. Das war niemals das Ziel, sondern ich wollte eigentlich mich weiterbilden dazu, wie man Informationen so aufbereitet, dass sie am Ende Sinn machen, also Intelligence schaffen. Mhm. Und das ist etwas, was man sowohl im Privatsektor als auch im behördlichen Sektor natürlich machen kann. Mein Ziel war niemals, damals in Behörden zu gehen.
Wie beobachtest du denn jetzt international? Also bei mir war es die große Verblüffung, dass es noch Spione gibt. Ich dachte, dass die 1990 eigentlich eingestellt wurden und der einzige Spion, der noch existiert, ist James Bond. So, das ist das Einzige, was es noch gibt. Aber offensichtlich irre ich mich da. Also wie hat sich nach dem Kalten Krieg diese Spionagebranche weiterentwickelt? Also ist die gewachsen? Ist die auch intelligenter geworden oder ist die irgendwo auf irgendeinem Level stehen geblieben?
Also Spionage, sagt man ja, ist der zweitälteste Beruf der Welt. Es gibt keinen Grund, Spionage einzustellen, denn Spionage ist immer da, wo Staaten Interessen haben und Informationen rausfinden wollen über mögliche Gegner, aber auch über Alliierte. Das heißt, Spionage ist nie beendet worden und auch nach dem Ende des Kalten Krieges gab es ja immer noch gute Gründe, weshalb man zum Beispiel über andere Staaten irgendwelche Dinge herausfinden möchte, was die Bürger so treiben, was die Regierungen so treiben, was bestimmte Unternehmen so treiben. Das heißt, es gibt eigentlich immer eine Motivation dazu, zu spionieren. Das ist eigentlich die klassische Spionage. Und wir haben in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, vielfach den Eindruck gewonnen, dass wir jetzt in einer Blümchen- und Katzenbilderwelt leben. Und letztlich nicht mehr irgendwelche Sicherheitsbedrohungen haben, Friedensdividende. Und da gab es vielfach auch eben bei uns den falschen Eindruck, dass wir jetzt in einer neuen konfliktfreien oder konfliktarmen Welt leben. Aber da, wo Konflikte sind, wo Interessen sind, gibt es auch Informationsbedarfe. Und die werden auf verschiedene Art und Weisen gedeckt, zum Beispiel mit technischen Mitteln.
Das aber ist das, eben, was ich eben dachte. Das genau. Ist eigentlich nur noch, du brauchst nur noch Pegasus, also diese berühmte App, selbst auf dem iPhone funktioniert sie. Und du brauchst gar keine Menschen mehr, die sich irgendwo einschmuggeln und Mitarbeiter werden oder irgendwelche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verführen, um Geheiminformationen zu bekommen. Es reicht eine App, dachte ich.
Ja, man kann auch viel rausfinden natürlich über digitale Mittel. Natürlich kann man Telefonate abhören, man kann Metadaten sammeln, wer mit wem telefoniert, wer mit wem irgendwie connected ist, wer wen im Adressbuch hat. Das wird natürlich auch gemacht. Und das ist eine ewige Debatte auch in den internationalen Nachrichtendiensten. Da wurde ja auch zum Teil Abbau an Personal betrieben, auch zum Beispiel bei den deutschen Nachrichtendiensten, auch beim Bundesnachrichtendienst, der fürs Ausland zuständig ist, aber auch bei den Verfassungsschutzämtern. Und gesagt, Mensch, wir haben doch jetzt diese super technischen Möglichkeiten. Wozu brauchen wir denn noch eigentlich echte Spione? Jetzt gibt es verschiedene Probleme. Natürlich gibt es, das haben wir dann gesehen nach dem 11. September 2001, dass zum Beispiel terroristische Netzwerke dazu übergegangen sind, weil sie wussten, dass sie ausspioniert werden auf elektronische Art und Weise, dass dann zum Beispiel andere Übermittlungsmethoden genutzt wurden, dass dann Kuriere, ganz klassische, wieder genutzt wurden.
Das ist so, wie ich jetzt wieder anfange, analoge Fotos zu machen und die Leute wieder richtige Bücher lesen, gibt es jetzt auch wieder Kuriere.
So Retro-Trend.
Ja, Retro-Trend.
Ja, ganz genau. Ja, also so kann man das sagen, weil natürlich festgestellt wurde, dass man unglaubliche Mengen an Daten sammeln kann. Die NSA in den USA, die da in Utah in den Bergen drin ihre Server hat, in Untergrundbunkern, wo der Internetverkehr im Grunde vollumfänglich aufgezeichnet wird. Das ist aber nur wichtig, um im Nachgang vielleicht mal Dinge nachvollziehen zu können, wer mit wem telefoniert hat oder irgendeine Art und andere, auf eine andere Weise kommuniziert hat. Was aber das Problem ist, das haben natürlich auch viele Dienste festgestellt, jetzt hat man diese ganzen Rohdaten. Jetzt ist Person A zu Person B gefahren, die haben sich 45 Minuten getroffen und dann sind drei Leute wieder aus dem Haus rausgekommen. Das hat man mit Drohnen gefilmt etc. Aber was haben die da geredet? Oder wie war die Stimmung zum Beispiel in dem Gespräch? Oder ist vielleicht einer von denen, belügt vielleicht den anderen? Kriegt man das mit? Und deswegen ist es unglaublich wichtig, das erkennen Nachrichtendienste mehr und mehr und auch die deutschen Dienste erkennen das mehr und mehr, dass man eben nicht nur diese technische Aufklärung braucht, sondern dass man auch einfach quasi verstehen muss, in die Köpfe reinzukommen von Personen, muss man eben auch mit Menschen reden und im Umfeld von Menschen sein. Das heißt also, das, was man als Human Intelligence, Human, bezeichnet, dieses klassische Spionieren durch Spione, die an Zielpersonen herangeführt werden, das gibt es nach wie vor, muss es nach wie vor geben, weil man eben nicht alles verstehen kann dadurch, dass man irgendwelche Daten ausliest.
Wie ist denn deine Einschätzung? Jetzt haben wir bei der AfD Spione oder einen Spion entlarvt. Dann wird gemutmaßt, dass der Einfluss Russlands sehr, sehr groß in der AfD ist. Würdest du sagen, die AfD ist die einzige Partei in Deutschland, die unter diesem Problem zu leiden hat? Mein Reflex war nämlich zu sagen, ich kann mir vorstellen, dass es auch Spione bei der SPD oder bei der CDU gibt.
Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich ist es nicht so, dass jetzt am Beispiel Russlands oder Chinas die AfD das einzige Zielobjekt ist. Also wir können hundertprozentig davon ausgehen, dass ein Akteur wie Russland natürlich versucht, die politische Landschaft in Deutschland zu beeinflussen durch sogenannte eben Einflussoperationen, auch das gesellschaftliche Klima zu beeinflussen. Und da gehen zum Beispiel die russischen Dienste natürlich an die verschiedensten Akteure ran, sind natürlich interessiert an der AfD, das ist vollkommen klar, weil die AfD eben wesentlich auch zur Spaltung der Gesellschaft in Deutschland beiträgt. Und das ist ein gutes Vehikel für Russland, um die strategischen Ziele in Deutschland zu verfolgen. Natürlich ist die AfD da anfällig, zum Beispiel für chinesische Operationen oder für russische Operationen. Aber wenn man sich mal die SPD anschaut, wenn man sich mal Mecklenburg-Vorpommern anschaut, da gibt es ja auch ganz seltsame Vorgänge von sehr, sehr kremlnahen Personen.
Da gab es ja über, wie heißt sie?
Manuela Schwesig?
Genau, mit diesen Stiftungen, die da gegründet wurden.
Richtig,
genau.
Ja, wo dann die Stiftungssatzung offensichtlich aus Russland geliefert wurde, schon mal als Vorlage. Da gibt es ja ganz, ganz kuriose Vorgänge, die durchaus auch einen nachrichtendienstlichen Hintergrund haben könnten. Müssen wir jetzt vorsichtig sein, dass wir das nicht behaupten. Aber ein Staat wie Russland oder ein Staat wie China ist natürlich eigentlich an der gesamten Parteienlandschaft interessiert. Mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn es in Zukunft auch Enttarnungen von zum Beispiel Spionageoperationen bei anderen Parteien geben würde. Die AfD hat da jetzt quasi erstmal quasi die Arschkarte gezogen, ja, muss man auf Deutsch so sagen. Aber das gibt es bestimmt auch in anderen Parteien.
Können wir von der Renaissance der Spionage und der Spione sprechen?
Ja, wir können davon reden, dass es eine Renaissance in der Wahrnehmung gibt, weil das jetzt mehr und mehr durch die Festnahmen in den vergangenen Wochen auch ins Licht der deutschen Öffentlichkeit tritt. Ich denke aber, dass es niemals in irgendeiner Weise eine Abnahme gegeben hat von klassischer Spionage, sondern dass das einfach weiter geführt worden ist. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass verschiedene Dienste mittlerweile verstanden haben, dass es eine Renaissance von Human geben soll, also von Human Intelligence. Und wo jetzt vielleicht ein bisschen mehr Ressourcen auch reingesteckt werden.
Glaubst du, dass das ein Beleg dafür ist, dass da was im Argen ist? Dass wir das plötzlich wieder so mitbekommen, so wie man eben in den 80ern das mitbekommen hat, dass es Spione gibt? Und die Welt war ja auf der Kippe in den 80ern. Sind wir deswegen in so einer ähnlichen Situation, dass wir erkennen, okay, ja, es wird mehr spioniert, das bedeutet, dass die Welt auch wieder, also dass Länder mehr rauskriegen wollen?
Na, ich denke, dass wir in den vergangenen Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, deshalb manches verpasst haben, was hier an Spionage zum Beispiel in Deutschland abgelaufen ist, weil wir nicht genau genug hingeguckt haben und weil wir nicht aufmerksam genug waren, weil der Sicherheitsapparat überfordert war, weil bestimmte Bedrohungen nicht mehr ernst genommen worden sind. Das ist sicherlich der Fall gewesen. Deswegen glaube ich, dass es auch in den vergangenen Jahren sehr viel gegeben hat, was unter der Decke geblieben ist. Was wir natürlich anerkennen müssen, und das ist etwas, was wir Deutschen auch als sozusagen Realität anerkennen müssen, ist, dass es da draußen eine Welt gibt, die von knallharten nationalen Interessen dominiert ist und geprägt ist. Und diese nationalen Interessen verschiedener Staaten werden verfolgt. Und wir in Deutschland sind so ein bisschen, ich sag mal, naiv. Wir sind auf diesem Sicherheitsauge so ein bisschen blind gewesen.
Woran liegt das?
Das ist eine philosophische Debatte, die zu vielen Ursachen führen kann. Ich glaube, wir haben über Jahrzehnte eine friedensorientierte gesellschaftliche Atmosphäre gehabt, eine politisch-gesellschaftliche Diskussion, die darauf ausgerichtet war, sich nicht an Konflikten zu beteiligen, die versucht hat, Konflikte endgültig beizulegen. Und aus dieser, sage ich mal, gesamtgesellschaftlichen Tendenz heraus sind wir anders als andere Staaten so ein bisschen stärker davon ausgegangen, dass es schon alles gut werden wird. Und dass man ja nicht spionieren braucht, dass wir selbst zum Beispiel keine Geheimdienste brauchen, dass wir eigentlich kein wirkliches Militär brauchen, dass wir durch Verhandlung, Diplomatie alles lösen können. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Natürlich kann man viel regeln durch Verhandlung und Diplomatie, aber dieses Mindset, dass man durch Ausgleich und durch Geldzahlungen und durch Hinterzimmerdiplomatie in irgendeiner Weise vermeiden kann, dass es zu Spionage kommt oder dass es zu Konflikten kommt, dass weiterhin Konflikte einfach da sind, das hat man nicht erkannt. Und dieses Weltbild entspricht eben nicht dem internationalen Umfeld, in dem wir uns als Bundesrepublik Deutschland bewegen. Und deshalb, denke ich, sind wir manchmal davon überrascht.
Das ist, glaube ich, deutlich geworden, als rauskam, dass unser Freund und Verbündeter, die Vereinigten Staaten von Amerika, einfach groß angelegte Abhör- und Spionageaktionen in Deutschland gemacht haben. Ich weiß gar nicht, das ist wie lange her? 10 Jahre ist es her, als es rauskam? Ungefähr, glaube ich.
Genau, ne? Da gab es ja auch den NSA-Untersuchungsausschuss. Da gab es dieses Bonmot von Angela Merkel, Spionage unter Freunden, das geht gar nicht.
Ja.
Ja, das ist immer so eine Sache. Es gibt im internationalen Umfeld eigentlich keine dauerhaften Freunde, sondern es gibt eigentlich nur dauerhafte Interessen. Und Interessen von Staaten sind manchmal parallel, da wird kooperiert, aber manchmal eben auch nicht. Und das gilt selbst unter Staaten, die sich als Freunde bezeichnen, als Alliierte bezeichnen.
Was wollte der Spion eigentlich bei diesem AfD-Politiker herausbekommen? Was kriegt man bei einem EU-Spitzenkandidaten raus, der dafür bekannt ist, seltsame TikTok-Videos zu machen, der dafür bekannt ist, einen Ton anzuschlagen, der gar nicht politisch ist, sondern einfach radikal populistisch. Warum gerade an so einer Stelle? Was war die Hoffnung Chinas, deiner Meinung nach?
Naja, es gibt ja noch viele offene Fragen. Das ist ja auch ein Fall, der erst am Anfang der Aufklärung steht. Es gab schon vor einigen Monaten ein Medium T-Online, was da sehr intensiv recherchiert hat, was im Prinzip auch auf die Spur gekommen ist. Und
ich finde es so witzig, dass T-Online so sehr gute investigative Arbeit in den letzten Monaten leistet. Das überrascht mich irgendwie. Es ist so eine, so eine Boomer-E-Mail-Adresse eigentlich in meinem Kopf nur noch. Und jetzt ist es ein Nachrichtenportal.
So wie AOL.de oder so.
Ja, genau.
Richtig, ne?
Also die haben so mehrere kleine Scoops und große Scoops in den letzten Monaten gehabt schon. Aber das war nur kurz.
Da wird anscheinend gute Arbeit gemacht, habe ich auch beobachtet, genau. Und die hatten da schon Kontakt auch mit diesem besagten Mitarbeiter. Und der hat sich danach in einer E-Mail an den Verfassungsschutz gewandt und T-Online in CC gehabt. Das heißt also, er hat proaktiv den Verfassungsschutz eingebunden in diese Kommunikation, wo es um Vorwürfe der nachrichtendienstlichen Arbeit auch ging. Das ist so ein bisschen unklar, warum man das gemacht hat. Gab es da andere Kontakte? Sollte er vielleicht umgedreht werden? Das ist ja manchmal auch so eine nachrichtendienstliche Operation, dass man sagt, pass mal auf, wir wissen, du arbeitest hier für Land XY, wir können dich jetzt hochnehmen und dann gehst du halt in Bau. Oder wir machen mal Folgendes. Du tust so, als würdest du weiter für die arbeiten. Wir füttern dich aber mit Informationen, die du schön weitergibst, um halt ein falsches, verzerrtes Bild zu schaffen.
Oh, also, das ist anstrengend.
Ja, das ist halt das typische Doppelagententum.
Ja, stell dir vor, du bist Doppelagent. Das muss so, also das ist wirklich, also da kriegst du kreisrunden Haarausfall, glaube ich, von, weil das einfach so anstrengend sein muss.
Ja, klar, das ist natürlich anstrengend. Da gibt es sicherlich auch nicht immer professionelles Verhalten oder man kommt mal ein bisschen durcheinander. Das ist etwas, was es in der Geschichte der Nachrichtendienste und der Geheimdienstarbeit immer wieder auch gegeben hat. Es gab auch Fälle, wo jemand für noch mehr Dienste als nur zwei gearbeitet hat. Also die Geheimdienstgeschichte ist da voller lustiger Anekdoten. Mhm. In dem Fall, was kann so eine Person, die so platziert ist, erreichen? Natürlich zum einen ist es möglich, eine Einflussoperation also durchzuführen. Das heißt, dass man versucht, diese Zielperson, wenn es denn eine Zielperson war, dieser Abgeordnete, in bestimmte Richtungen zu lenken, thematisch in bestimmte Richtungen zu lenken, indem man halt in bestimmten Gesprächen auf irgendwas lenkt, bestimmte Informationen bereitstellt, die man vielleicht von seinen Agentenführern bekommen hat. Das ist eine Möglichkeit. Das andere ist einfach auch mitzubekommen, mit wem trifft er sich, was hat der vor, was sind die politischen Vorlagen, die erarbeitet werden, in welche Richtung geht das, um zum Beispiel das zu nutzen, das noch von anderer Weise zu flankieren. Also wenn jetzt der Abgeordnete eine bestimmte extreme oder kontroverse politische Position vorbereitet, dann kann jetzt ein Spion das zum Beispiel schon mal melden an den führenden Geheimdienst und der sagt dann, okay, das ist interessant, jetzt werden wir das mal flankieren mit einer Medienkampagne.
Ja, weißt du, was krass ist? Irgendwie überrascht es mich jetzt plötzlich nicht mehr, dass dieser Politiker bei TikTok so aktiv ist. Also es ist ja irgendwie so, ich meine, wir haben eine Recherche gemacht über TikTok und ein Punkt in dieser Recherche war, dass in China die App ja auch ganz anders heißt und dass in China der Content viel, viel smarter ist. Also dass du da so ausgespielt bekommst, wie Mathe-Rätsel, wie man in der Schule sich richtig verhält. Und in Europa und im Rest der Welt ist es so krass dummer Content. Und Kra hat ja diesen dummen Content bedient auf TikTok. Und
es ist so viel. Natürlich auch. Wir haben jetzt eigentlich auch einen Kanzler und einen Vizekanzler, die auch beide auf TikTok sind.
Ja, aber weniger erfolgreich.
Noch. Ja, das geht ja erst gerade los. Das heißt, mal schauen, wie sich da so die Followerzahl in den nächsten Monaten entwickelt. Ja, klar. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, also was kann man da so erreichen? Man kann eben Informationen abziehen, man kann versuchen, Verhalten zu beeinflussen, man kann versuchen, weitere Personen zu identifizieren, die vielleicht angeworben werden können. Es kann auch sein, dass man Informationen rausbekommen kann, sogenanntes Kompromat, also kompromittierende Informationen über persönliche Vorlieben, Verhaltensweisen, Alkoholexzesse.
Das betreibt die AfD, also was meine Erfahrungen mit dieser Partei sind, betreibt die AfD das untereinander. Jeder Abgeordnete hat von dem anderen einen Riesenordner an kompromittierendem Material.
Wahrscheinlich.
Und die bringen das auch mit zu jedem Pressegespräch.
Wahrscheinlich, ja. Also das ist sicherlich, das hört man ja auch mal im Umfeld der Parteitage, dass da so sehr kuriose Dinge ablaufen. Das kennt man aber auch aus anderen Parteien. Also in der Parteiarbeit, auch da gibt es ja keine Freunde, logischerweise. Da wird natürlich mit dem schmutzigsten Dreck aufeinander geworfen, den man so hat. Ne? Das hat man auch wirklich auch in anderen Parteien. Das kriegt man ja immer so ein bisschen mit, auch aus speziell den Jugendorganisationen. Also aber wirklich across the board, das gesamte politische Spektrum. Ja, da, natürlich, ne, das ist so ein bisschen Vereinsarbeit ja auch. Ja, gut, also das ist eine Möglichkeit, dass da zum Beispiel diese Informationen gesammelt werden, dass gesagt wird, wenn jetzt dieser Politiker zum Beispiel dazu gebracht werden soll, irgendeine politische Vorlage einzubringen ins Europaparlament, die im Sinne zum Beispiel Chinas ist oder Russlands ist, wie auch immer, dass man dann sagt, naja, pass mal auf, also wenn du jetzt da keinen Bock drauf hast, wir hätten hier Informationen, dass es da vielleicht noch eine Zweitfrau gibt oder wie auch immer. Und dann Leute dann dazu gebracht werden zu sagen, okay, ich möchte nicht, dass die Info rauskommt, deswegen kooperiere ich jetzt halt mal.
Dieses Bild, was wir wahrscheinlich alle außer du und viele andere Profis von Spionen haben, ist also dieses, diese Gentlemans, die da so hochgebildet, an der Waffe ausgebildet, im lautlosen Töten ausgebildet, im Pokerspielen ausgebildet, um die Welt jetten. Existieren diese Männer und Frauen oder ist das ein Hollywood-Bild?
Das ist in erster Linie ein Hollywood-Bild. Also dieses Gesamtportfolio, dass man eben alles macht, von in Monaco zocken bis hin zu irgendwo in Afghanistan mit einem Snipergewehr da irgendwie Leute ausschalten. Das gibt es so nicht, jedenfalls nicht in der Masse. Es mag einzelne Personen und Persönlichkeiten in den Diensten geben, die so ein bisschen...
Boah, alleine, dass du das sagst, regt meine Fantasie jetzt schon an, dass es da so Leute gibt.
Ja. Aber in der Regel ist das ja auch nicht die Aufteilung. Also wenn man sich so einen Charakter wie James Bond anschaut, der übrigens, wenn man sich das mal so als Semi-Profi anschaut, sehr schlecht mit der Waffe umgeht, der also mit Waffensicherheit überhaupt nichts am Hut hat und auch echt ein schlechter Schütze ist, wenn man mal so sich die Filme analysiert, dann muss man das so ein bisschen relativieren. Nee, aber so läuft es in der Regel nicht ab. Also wenn man sich jetzt die deutschen Dienste anschaut, ist doch vieles... Nicht alles, aber viele schon sehr, sehr bürokratisch. Es gibt da bestimmte Aufteilungen, es werden Anbahnungen gemacht von Quellen und so weiter und die müssen dann eben auch geführt werden. Man kann da nicht in Saus und Braus ständig Partys machen. Das geht allein schon deshalb nicht, weil die Spesenabrechnungen unglaublich schwierig sind. Also das ist ein wirklich großes Problem.
Erklär mal.
Ja, da können Geschenke nicht angenommen werden, die, glaube ich, der Wert ist, glaube ich, 30 Euro
ja.
oder sowas. Ja,
also das gilt da auch?
Ja, natürlich. Also wenn man jetzt irgendwo in sagen wir mal, den afghanischen Stammesgebieten sitzt, mit irgendwelchen Stammesältesten da als Agent sitzt, mit seinen ein, zwei Kollegen und mehrstündige Gespräche führt und dann auf dem Boden sitzt und bewirtet.
Ich kann euch leider nur einen Blume 2000 Gutschein für 30
Euro geben. So ungefähr,
okay.
In Höhe von 25 Euro. Ne? Also das ist tatsächlich ein Problem, was ich schon mehrfach gehört habe. Also dass da das mit den Spesenabrechnungen zum Teil am Rande der Lächerlichkeit natürlich ist. Wo dann Gastgeschenke abgelehnt werden müssen, weil die mutmaßlich irgendwie 100 Euro oder noch mehr wert sind oder... Man soll eine Anerkennung bekommen, soll eine Uhr kriegen, das muss natürlich sofort dann abgegeben werden. Also das sind so diese bürokratischen Hürden, die sehr unromantisch eigentlich sind und die auch nicht sehr actionmäßig sind natürlich.
Würdest du sagen, dass die Arbeit eines Spions eher so aussieht wie dieser Mitarbeiter des Abgeordneten, dass man in Büros sitzt und schwierige Menschen vielleicht einfach ertragen muss und Notizen macht und dann rüber nach China faxt, dass es eher so aussieht?
Das kann auch so aussehen, aber es gibt natürlich auch, wenn man jetzt ins Ausland schaut, wenn man sich deutsche Dienste im Ausland anschaut, es gibt natürlich auch, ja, ich sag mal, actionreiche Tätigkeiten, die tatsächlich mit viel Improvisationstalent durchgeführt werden müssen, wo man situativ entscheiden muss, ob man jetzt eine Quelle ins Auto nimmt oder nicht und dann damit mit der Quelle eine Stunde rumfährt und ein Gespräch führt und die dann wieder absetzt irgendwo. Das sind so verschiedene Bereiche, je nachdem, wo man tätig ist. Wenn jetzt also ein Spion eines ausländischen Dienstes in den politischen Betrieb in Deutschland eingeschleust werden soll oder eingeschleust wird, dann muss man sich hier natürlich erstmal den Gegebenheiten des politischen Betriebs in Berlin fügen. Das heißt, man muss dann irgendwie, keine Ahnung, zu Veranstaltungen gehen, man trägt Sakko mit offenem Hemd, man sagt schlaue Dinge bei Canapés und verdünntem Rotwein bei politischen Stiftungen nach irgendwelchen Podiumsdiskussionen. Also das ist so das Umfeld, wenn man ins politische Umfeld geht, wenn man natürlich jetzt in einem Kriegsgebiet oder so unterwegs ist, im Konfliktgebiet, wo man rauskriegen muss, ob verschiedene Bürgerkriegsparteien in den nächsten 6 Monaten irgendwelche Offensiven planen, da muss ich natürlich anders vorgehen. Mhm. Da gibt's Tee trinken, da muss ich essen gehen mit Leuten, da muss ich Kompromat sammeln.
Witzigerweise finde ich dich, du... Also als Person, der jetzt hier, lernen uns gerade kennen, du bist genau die Mischung aus beider, ich kenne beide Versionen dieser Menschen. Ich kenne diese Haudegen, die dann so im Irak in schlimmen Hotels wohnen, aber ich kenne auch die, die auf Empfängen sind. Und du bist irgendwie, als hätten diese beiden Personen finden in dir statt. Das finde ich irgendwie ganz lustig.
Okay, und ich bin im Privatsektor tätig. Also.
Genau, du bist so genau in der Mitte von beidem, weil ich habe auch meine Erfahrung gesammelt im Irak zum Beispiel, da kriegte man so plötzlich einen Anruf auf dem Handy und fragte sich, wo haben die eigentlich die Nummer her? Und fragten, ob man nicht mal Zeit hätte auf einen Kaffee, weil sie wussten, dass wir an so ein Gefängnis gehen werden, ob man dann da, und dann haben wir allerdings abgelehnt, weil das würde unserer journalistischen Arbeit einfach im Weg stehen, finde ich, muss man irgendwie machen. Aber man lernt eben auch so Leute kennen, die eben in Sicherheitsorganen arbeiten, die wirklich nur so Schreibtischarbeit machen. Die sind dann eben so eine andere Version davon.
Ja, ja.
Wie ist denn da eigentlich die Rechtslage? Das frage ich mich nämlich immer. Also sozusagen, wir verknacken ja jetzt diesen Chinesen, der kommt wahrscheinlich ins Gefängnis für das, was er getan hat. Was ist denn da die Rechtsgrundlage? Also wieso kann man jetzt diesem Mann sagen, du musst in Deutschland ins Gefängnis?
Naja, das ist natürlich eine Tätigkeit, die sich gegen die Interessen der Bundesrepublik Deutschland richtet. Also es wird hier eine Straftat begangen oder mehrere Straftaten begangen, geheimdienstliche Agententätigkeit. Das ist in einem Land, das betroffen ist, immer strafbar. Umgekehrt ist es natürlich so, wenn jetzt deutsche, sag ich mal, Agenten oder deutsche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von Nachrichtendiensten im Ausland agieren, sind die dort auch, ich sag mal vorsichtig, in Grauzonen unterwegs. Mhm. Das ist immer mit Risiken behaftet. Man muss im Endeffekt ja Gesetze brechen, um zum Beispiel bestimmte Telefonanschlüsse abzuhören oder bestimmte Internetverbindungen zu kompromittieren. Das ist in den jeweiligen Ländern, wo das stattfindet, in den jeweiligen Gesetzgebungen natürlich strafbar. Und das ist das Risiko, was Agenten oder was Mitarbeiter von Nachrichtendiensten eingehen.
Kriegen die geile Gehälter?
Naja, das kommt drauf an. Also je nachdem, für welchen Dienst man arbeitet. Ich weiß nicht genau, wie die russischen Dienste hier ihre zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in Deutschland entlohnen. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß auch nicht, wie die Chinesen, die Iraner, die Türken das hier machen mit ihren Honoraren. Das richtet sich immer jeweils nach den Sätzen. Also kommt immer drauf an, sind das Hauptamtliche, sage ich jetzt mal. Also sind das tatsächliche Mitarbeiter von Nachrichtendiensten. Das sind nämlich keine Agenten. Das wird oft durcheinander gebracht. Agenten sind eigentlich nur, ich sag mal, freie Mitarbeiter, die zutragen und die nicht Angestellte sind oder Beamte eines Dienstes. Also nicht jeder BND-Mitarbeiter ist auch gleich ein Agent, sondern das ist eigentlich eine andere Kategorie. Und das kann mit netten Honorarzahlungen irgendwie zum Beispiel ganz lukrativ sein. Aber in der Regel wird man da jetzt nicht extrem reich von. Mhm. Das kann natürlich sein, dass einzelne. Und daran werden ja auch, das haben wir in den USA vor einigen Jahren auch schon gesehen, daran werden ja manchmal auch Spione erkannt, dass plötzlich, da gab es einige Doppelagenten auch beim FBI, die dann ja plötzlich einfach ein falsches Auto gefahren haben, was eigentlich nicht zur Gehaltsklasse passt. Mhm. Oder die plötzlich noch ein Haus irgendwo gekauft haben. Oder die Gattin plötzlich Pelz trägt. Und dass solche Fehler, man glaubt es kaum, werden tatsächlich immer noch gemacht. Das ist das typische Problem.
Man kann ja davon ausgehen, dass auch Mitarbeitende in China unterwegs sind, im Auftrag Deutschlands. Kann man einfach davon ausgehen. Ich glaube, es ist einfach logisch, dass das auch passiert. Sind Spione, Agenten, Mitarbeiter der Nachrichtendienste auch sowas wie eine Art Humankapital, mit dem man handeln und schachern kann? Also, dass jetzt China sagt, gut, ihr habt jetzt einen von uns. Wir wissen aber, dass der, die und die und der dort auch tätig sind.
Gut möglich. Also es wird eigentlich regelmäßig gemacht und das verhindert ja auch manchmal, dass es Enttarnungen gibt, die sehr öffentlich sind. Was man jetzt gemacht hat, ist sehr medienwirksame Festnahmen in den vergangenen Wochen, sowohl russischer, mutmaßlicher.
Warum? Was ist deine Meinung? Also deine Annahme?
Das ist ja oft ein politisches Spiel. Das lässt sich nicht immer ganz beeinflussen. Manchmal sind das untere Ebenen, die dann plötzlich eine Pressemitteilung rausgeben und das dann größer machen, als es zum Beispiel der Bundesregierung beliebt. Aber hier ist es ja die Generalbundesanwaltschaft, die entsprechende Mitteilung rausgibt. Also manchmal möchte man als angegriffener Staat, wie jetzt Deutschland, auch den anderen signalisieren. Hier, Freunde, jetzt ist mal Ende Gelände. Wir nehmen euch jetzt hoch und zwar komplett hier mit Klarnamen, Bekanntgabe oder mit dem Leaken von Klarnamen und mit entsprechendem Medienecho auch, um halt den politischen Druck mal so ein bisschen zu erhöhen. Die Gegenseite reagiert natürlich. China zum Beispiel hat dann interessanterweise die deutsche Botschafterin einbestellt.
Mhm. Also eigentlich müsste es ja umgekehrt
eigentlich
sein.
Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Ja. Ja, also das ist ein bisschen kurios. China geht da auch offensiv vor. Und es kann natürlich auch sein, dass im Hintergrund gesagt wird, naja, also übrigens, wir haben hier auch Leute, von denen wir wissen, dass sie Informationen weitergeben. Aber in China selbst ist es sehr schwierig, so hört man, zu spionieren. Das ist sehr restriktiv, es wird sehr, sehr viel überwacht. Der Überwachungsstaat in China ist viel, viel, viel weiter ausgebaut, als es zum Beispiel hier in Europa oder in Deutschland der Fall ist. Das heißt also, eine erfolgreiche nachrichtendienstliche Operation in China zu führen, ist um ein Vielfaches schwerer als umgekehrt.
Würdest du sagen, dass die Bekanntgabe des Namens, die Position und was diese Person gemacht hat, so eine Art diplomatische Eskalation ist? Also dass es eigentlich nichts darüber mehr kommt, als diesen Spion öffentlich zu enttarnen? Also vielleicht noch hinrichten auf dem Alexanderplatz oder so.
Zum Beispiel, ja, genau, richtig. Das ist schon ein klarer Hinweis, das ist ein klares Signal. Es ist immer alles Mögliche denkbar. In der Diplomatie kann man ja auch kreativ sein. Aber hier greifen verschiedene Dinge ineinander. Hier hat es offensichtlich monatelange nachrichtendienstliche Ermittlungen gegeben gegen den mutmaßlichen Täter, gegen diesen mutmaßlichen Spionen. Und das geht ja schon eine Weile. Und dann wird dann eben geschaut, wie bereitet man das auf? Zeigt man hier auch so ein bisschen, dass man eine wehrhafte Demokratie sein möchte? Das kann alles so ein Spiel sein. Das können wir aber jetzt im aktuellen Fall noch nicht überblicken. Es dauert oft Monate, manchmal Jahre, manchmal Jahrzehnte, bis die Hintergründe von solchen Operationen tatsächlich klar werden, bis sie nach vorne treten. Deswegen wäre ich jetzt so ein bisschen vorsichtig bei der Einschätzung der aktuellen Fälle. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall schon so, dass Deutschland hier das erste Mal seit langem auch eigentlich zeigt, dass es aktiv hier gegen diese Staaten vorgeht, die hier auch am deutlichsten sich in Deutschland positionieren, was Geheimdienstarbeit betrifft.
Das finde ich grundsätzlich sogar sehr interessant, wenn man mit Vertretern oder Mitarbeitern dieses Sicherheitsapparat national und international spricht, finden die das immer sehr gut, dass die Bevölkerung denkt, Deutschland könne ja eigentlich gar nichts. Die finden es super, dass Deutschland im öffentlichen Bild komplett unterschätzt wird, was diesen Sicherheitsapparat betrifft. Wie ist denn deine Einschätzung dieses Apparats? Wie funktioniert der?
Ja, also
neben T-Online, die offensichtlich
genau,
Agenten
richtig,
enttarnt.
Scheinbar ganz gut im Bilde sind. Die natürlich auch, wie auch andere Investigativjournalisten, über gute, belastbare Kontakte in die Sicherheitsbehörden verfügen. Und da manchmal auch Material gefüttert bekommen, um bestimmte Storys auch zu bringen. Das ist klar. Aber natürlich findet auch viel eigene investigative Arbeit statt. Wie ist Deutschland aufgestellt? Ja, also ich halte das schon für ein relativ anfälliges System hier in Deutschland. Die Sicherheitsbehörden sind zwar verbessert aufgestellt worden in den vergangenen Jahren, aber die Kapazitäten sind nach wie vor begrenzt. Es gibt nur eine gewisse Bandbreite, die abgedeckt werden kann von zum Beispiel den Verfassungsschutzämtern, die ja hier für die Spionageabwehr zuständig sind in Deutschland. Und die Spionageabwehr oder Spio, wie man da auch sagt, die ist natürlich nur ein Bestandteil der gesamten behördlichen Arbeit, die gemacht wird. Das heißt, man hat hier in Deutschland mit einer ganzen Reihe von...
Wie viele Leute arbeiten, weißt du sowas? Wie viele Leute arbeiten in der Spionageabwehr? Sind es dann so 1000 oder sind es so 8?
Es kommt immer auf die Landesämter an und aufs Bundesamt. Insgesamt sind es vielleicht schon vierstellig, wenn man jetzt das Bundesamt und die Landesämter zusammennimmt.
Die sich aber nur darum kümmern, zu erkennen, wo ist ein Spion oder eine Spionin.
Aber das ist natürlich nur ein kleiner Anteil. Also wir haben Landesämter wie in Brandenburg oder in Berlin, die kaum dreistellig Mitarbeiter haben. Mhm. Oder gerade mal so oder irgendwo im unteren dreistelligen Bereich. Und jetzt schau dir mal an, was alles aufgeklärt werden muss. Wir haben Rechtsextremismus. Wir haben teilweise Linksextremismus, der sich so ein bisschen wieder regt und wo militante Bestrebungen kommen. Also muss man ein Auge drauf haben. Wir haben ganz vorne dran islamistische Bestrebungen, die nicht erst seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres wieder aktiver hervortreten. Es gibt eine aktuelle und akute Terrorgefahr in Deutschland, die durch diese Islamisten allein besteht. Und nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Die sind ja auch vernetzt. Das heißt also, es gibt eine richtige große Bandbreite, die abgedeckt werden muss, um diese Bedrohung zu erkennen und abwehren zu können, um dann die Polizeibehörden zu informieren, die dann die Festnahmen vornehmen. Und in all dem muss man sich noch um eine ganze Reihe von ausländischen Diensten kümmern, die hier in Deutschland auf verschiedene Arten und Weisen ihr Unwesen treiben. Ne? Mhm. Also die wie Russland und China politische Einflussoperationen machen, die aber auch gleichzeitig ihre eigenen Dissidenten, die nach Deutschland geflüchtet sind, beobachten und rauskriegen wollen, was die machen, ob die irgendwelche Dinge plotten gegen den eigenen Staat. Wir haben die Türken, die hier sehr, sehr stark mit ihren Nachrichtendiensten in Deutschland aktiv sind, auch in der türkischen Diaspora, da gibt es ja sehr viele, über 3 Millionen. Wir haben die Iraner, die hier aktiv sind. Wir haben eine ganze Reihe von eigentlich befreundeten Staaten, die aber trotzdem hier so rumagieren und ihre konspirativen Wohnungen haben und ihre außerdiplomatischen Stützpunkte haben.
Ja, so spannend. Es ist alles auch ganz furchtbar, was du erzählst, aber es klingt auch so spannend.
Ich finde es auch eher spannend als furchtbar. Ja, ich meine, das ist halt der Teil der Realität.
Ja.
Das ist, ich meine, schau dich in anderen europäischen Hauptstädten um, Paris, London oder so, das sind ja auch Agentennester, wo die unterschiedlichsten Dienste...
Alleine, dass du in diesem Gespräch Agentennest sagst, wie toll.
Checkbox, ja. Bingo, ja. Genau, richtig. Das sind Aktivitäten, die müssen die Spionageabwehrabteilungen auf dem Schirm behalten. Und das ist kaum möglich, diese gesamte Bandbreite so abzudecken und wirklich alles zu erfassen.
Ja.
Deswegen passiert sicherlich ganz viel unterm Radar. Oder Dinge werden erstmal beobachtet und da kann dann aber nicht polizeilich sofort gehandelt werden. Manchmal lässt man ja auch Operationen und Personen langfristig agieren, um auch herauszufinden, mit wem haben die denn Kontakt. Um so ein bisschen auch die kommen zu lassen und zu schauen, wie gefährlich sind die wirklich, wo wanzen die sich ran, wo bewegen die sich hin, zu welchen Veranstaltungen gehen die. Deswegen lässt man durchaus auch einfach mal Monate, manchmal auch Jahre, da gewisse Operationen laufen, manchmal aber auch nur Wochen. Wir haben das jetzt ja gesehen in dem Fall des Prozesses, der jetzt läuft, Carsten L. vom Bundesnachrichtendienst, der da mutmaßlich mit einem Russen zusammen den russischen Diensten Material angeblich hat zukommen lassen. Und da ging, wenn man sich das mal anschaut, eigentlich erst, das lief nur wenige Wochen. Das war im Herbst 22 und nach wenigen Wochen gab es die Festnahme schon.
Warum wird sowas gemacht? Also warum hat Carsten L. gesagt, ich mache da mit? Ist es da dann in so einem Fall, hier komm, hast du 10.000 Euro? Oder, also es geht ja zum Beispiel bei Kra, geht es ja auch um Geldzahlungen, die auffällig waren aus Russland, zu denen er sich noch rechtfertigen muss oder äußern muss zumindest. Ist es Geld? Ist es irgendwie Desinteresse am deutschen Staat? Ist es Enttäuschung? Weiß man da so Gründe? Warum gibt es da so eine statistische Erhebung? Warum Leute sagen, ach Uwe, hab ich Bock, mein Land zu verraten?
Ja, also natürlich gibt es da verschiedene Motivationslagen. Im konkreten Fall Carsten L. muss man ja ganz klar sagen, die Verteidigung stellt es so dar, dass er da im Grunde genommen unwissend war und dass er seinerseits diese Person als Agenten irgendwie führen wollte. Und das heißt, die Sache ist noch nicht ganz aufgeklärt. Das wissen wir noch nicht. Das kann man im konkreten Fall nicht sagen. Ganz allgemein gibt es halt verschiedene Motivationslagen, die es eben geben kann. Es kann natürlich finanziell sein. Wenn jemand irgendwo finanziell anfällig ist oder Schulden hat oder was auch immer, dann kann man versuchen, ihn damit zu locken. Es kann aber auch ideologisch sein. Das heißt, jemand ist davon überzeugt, dass, sagen wir mal, Russland nicht unser Feind ist, sondern unser Freund. Mhm. Und das dann beispielsweise ja aus, also wertegesteuert im Grunde genommen machen will. Es kann aber auch sein, dass man erpresst wird, dass es also diesen Zwang gibt, dass man vorgelegt bekommt, hier, wir haben hier Fotos, ne, du warst da und triffst dich mit dem und dem. Das will dein Chef oder deine Frau bestimmt nicht sehen. Mhm. Deswegen arbeitest du jetzt für uns. Das sind so eigentlich die Hauptmotivationslinien, die da entsprechend gemacht werden. Und letztlich ist es auch Ego, ne, dass Leute sich wichtig fühlen wollen, dass Leute sich James Bond-haft fühlen wollen, dass sie irgendwie es cool finden, in der Schattenwelt zu arbeiten. Also das sind so die Hauptmotivationen und manchmal kommen mehrere zusammen. Manchmal hat man eine labile Persönlichkeit, die irgendwie gerne gebauchpinselt wird und außerdem sich verzockt hat bei irgendeinem Immobiliengeschäft. Und da habe ich es als Dienst, habe ich da die Möglichkeiten ranzugehen und zu sagen, hey, pass mal auf, wir können dir helfen. Du arbeitest doch bei dem Abgeordneten. Wie sieht es denn aus? Schick uns doch mal einmal im Monat irgendeine Zusammenfassung des E-Mail-Verkehrs oder so.
Ja, eigentlich dann alles mega fragil. Und auch überhaupt, da kannst du ja noch so groß deine Abwehr, China macht ja vor, dass man erfolgreich auch Spionage im eigenen Land raushalten kann. Aber der Preis ist eben Aufgabe jedweder Form von Freiheit.
Ja, ich bin sicher, dass in China natürlich auch spioniert wird. Jeder Staat ist da Täter und Opfer zugleich, ganz klar. Aber natürlich versuchen die Staaten, das durch entsprechende Strafbewährung und durch technische Maßnahmen, durch Überwachungsmaßnahmen zu verhindern. Klar, aber es ist natürlich fragil. Es gibt jede Menge Ansatzpunkte, aber eben auch ausländische Nachrichtendienste können auch nicht alles, was sie machen wollen. Das heißt, sie müssen auch die richtigen Kandidaten finden. Dann bauen die vielleicht irgendwen auf, manchmal über Monate oder über Jahre, Einflussagenten. Wir kennen das hier aus den 60ern, 70ern aus Deutschland, Günter Guillaume, der damals Berater von Bundeskanzler Willy Brandt war. Der ist, glaube ich, über 15 oder 20 Jahre aufgebaut worden als Agent in der SPD und ist dann über die Jahre in die richtigen Positionen gekommen. Das wusste man noch nicht, als der angeworben wurde, sondern der ist einfach mitgelaufen, der ist in der Partei mit groß geworden und ist dann irgendwann, dadurch, dass er das Vertrauen auch hatte über diese jahrzehntelange Parteiarbeit, letztlich der Kanzlerberater geworden und saß da ganz vorne mit dran. Das war ja eine Riesengeschichte, was da abgezogen wurde nachrichtendienstlich. Also handwerklich 1A. Ja, natürlich. Ja, das muss man sagen. Man muss das unterscheiden. Man muss eben auch sehen, was machen die jetzt handwerklich gut und was ist die Motivation dahinter. Die
natürlich. Wie ist denn handwerklich deine Einordnung von Kras Mitarbeiter?
Das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Also was mir aufgefallen ist, dass er ja schon weit vor seiner Festnahme oder vor dieser Entdeckung sehr aktiv war, sich sehr offensiv geäußert hat. Und das ist ehrlich gesagt etwas, wo ich ein Risiko sehe für einen anwerbenden Dienst, wenn eine Person so extrem viel sich äußert und sich da eben so klar positioniert. Das hat man auch gesehen bei den russischstämmigen, mutmaßlichen Spionen, die vorher festgenommen wurden, die sich politisch auch ganz klar geäußert haben, also die nicht so unterm Radar gewesen sind.
Wie erklärst du dir dieses Selbstbewusstsein, dass man da sagt, ist mir eigentlich, ich äußere mich jetzt hier einfach mal offen dazu und meine Haltung?
Naja, das ist ein Risiko, weil solche Personen sind immer leichter, auch ohnehin schon auf dem Radar, möglicherweise halt von den deutschen Diensten, die auch sagen, hier guck dir den mal an, der äußert sich die ganze Zeit so ein bisschen staatskritisch oder auch möglicherweise feindlich oder demokratiefeindlich oder verfassungsfeindlich oder diese Person zeigt seit Monaten oder noch länger Sympathien mit, sagen wir mal, der russischen Kriegführung in der Ukraine. Und das macht erstmal diese Person eigentlich anfälliger für eine Entdeckung. Also besser wäre es, wenn die mal so ein bisschen unterm Radar bleiben würden und ein bisschen low profile bleiben würden, das ist eigentlich eine wertvollere Geschichte. Gleichzeitig sind sie aber so vielleicht in das Spektrum auch gekommen von den Anwerbeversuchen der entsprechenden Dienste. Und wir sehen das ja auch immer wieder, dass ausländische Dienste nicht immer super top-notch 120% professionell arbeiten. Mhm. Sondern da gibt es die gesamte Bandbreite von Professionalität. Da gibt es halt irgendwelche Internetpfeifen, die da halt ihre Memes raushauen und auf Insta pro-russische Stories posten, die dann trotzdem vielleicht angeworben werden von einem Dienst.
Ja. Was bist du von Beruf? Internetpfeife.
Ja.
Finde ich irgendwie super.
Ne, also das kann sein. Und dann gibt es aber auch diese über Jahre, manchmal auch länger aufgebauten, sehr professionellen, im Hintergrund agierenden Einflussagenten, die nach außen hin vielleicht sogar eine gegenteilige politische Meinung vertreten. Das ist eigentlich optimal.
Mhm.
Und in Wirklichkeit dahinter den Kulissen für einen feindlichen Staat arbeiten. Das gibt es auch. Also wir haben in unserer Berufspraxis als Beratungsfirma auch Kunden schon gehabt, die auf die billigste Art und Weise von den Russen zum Beispiel überrumpelt werden sollten, wo wir dachten, ey Leute, kann das nicht ernst sein. Das ist ja noch schlechter als in schlechten Filmen. Ja,
und also was heißt es dann?
Ja, dass dann zum Beispiel an eine Person, die wir betreut haben, wird dann eine Julia-Agentin herangeführt, also eine Honigfalle, wo dann versucht wird, den zu bezirzen, damit dann vermutlich irgendwelche technischen Maßnahmen stattfinden können, wenn irgendwie die Handys nebeneinander liegen oder sowas. Und da dachten wir auch so, ey, das können die jetzt nicht ernst meinen. Ja, aber das war so und das haben wir dann zu verhindern gewusst in dem konkreten Fall und haben dann da im Grunde auch unsere Schutzpersonen, sage ich jetzt mal, oder unseren Kunden aufgeklärt und konnten dann also auch diese persönliche Annäherung rechtzeitig beenden. Mhm. Ja, aber sowas wird gemacht tatsächlich. Ja, und ich fand es handwerklich schlecht gemacht. Es war so offensichtlich, wo man sich immer fragen muss, wenn so offensichtliche Dinge ablaufen im Vordergrund, ob nicht im Hintergrund etwas smartere Geschichten halt gerade eingefädelt werden.
Ja.
Um sozusagen.
Wie wird man denn, also wenn du als Sicherheitsberater, als Mensch, der sich in diesen Gegenden der Welt bewegt, wie wird man da bitte nicht paranoid? Also ich bin ja nur, wenn ich dir zuhöre, werde ich ja schon paranoid.
Ja, keine Ahnung. Also Paranoia ist so natürlich auch ein Mindset, was man haben kann. Bei mir ist es eher so, dass ich war ja auch viel im Ausland unterwegs und bin natürlich auch auf dem Radar von irgendwelchen Diensten gewesen, weil ich mich zum Beispiel in Afghanistan damals noch zu Taliban-Zeiten, beziehungsweise vor Taliban-Zeiten, da bewegt habe in Taliban-Gebieten. Ich wusste oder ich musste davon ausgehen, dass meine Kommunikation, das, was ich auf dem Laptop schreibe, das, was ich telefoniere, natürlich erstmal grundsätzlich gesammelt wird und abgefangen wird, weil das sicherheitsmäßig interessant sein musste für eine Reihe von Diensten. Ja, für die Deutschen, für die Amerikaner, die Pakistaner, die Afghanen selbst und so weiter. Also man muss einfach verstehen, was für Interessen dahinter stecken. Und ich halte jetzt Interessen, also ich sortiere Interessen nicht nach Ideologie, sondern ich stelle halt einfach fest, okay, da gibt es einen Staat, der hat ein Informationsinteresse, das möchte der decken. Ich bin wahrscheinlich in dem Moment jetzt gerade interessant, weil ich auf meinem Laptop und in Gesprächen gewisse Informationen da durchkaue. Und deswegen rechne ich damit, dass ich Ziel von technischen Maßnahmen zum Beispiel
bin. Ich frage mich gerade, ob ich auch Ziel von technischen Maßnahmen bin.
Ich würde mir jetzt mal so sagen, von der Einschätzung wahrscheinlich von Fall zu Fall.
Okay. Also wenn wir zum Beispiel im Irak sind oder in Syrien oder in Afghanistan, dann wahrscheinlicher, als wenn ich eine Reportage mache in den USA.
Ja, genau. Also wahrscheinlicher. Das heißt nicht, dass es ständig passiert.
Ja.
Aber wenn du dich jetzt in bestimmte, weiß ich nicht, Rebellengebiete bewegst, wo du möglicherweise in interessanten Gesprächen beim Tee oder so Informationen bekommst, die andere Dienste auch gerne hätten, dann kann es sein, das passiert ja auch immer mal wieder, dass Journalisten angezapft werden.
Ja.
Also das würde sich nicht persönlich gegen dich richten, sondern man...
Einfach nur, um mitzuhören, was also...
Genau, was ist Phase? Weil du zum Beispiel vielleicht persönlichere Zugänge hast zu bestimmten Zielpersonen, wo jetzt ein bestimmter Dienst, ob das jetzt die Amis sind, die, weiß ich nicht, Syrer oder die Deutschen, wo die vielleicht sagen, ja, wir haben diesen Zugang noch nicht so gut entwickelt, aber da ist dieser Journalist, der kennt den seit ein paar Jahren, wir sehen, dass der öfter mit dem telefoniert, lass uns doch mal reinhören, was er mit dem so ganz unverfänglich quatscht. Und das ist ja schon mehrfach passiert. Die Susanne Kölbel vom Spiegel war ja mal bemaßnahmt vom Bundesnachrichtendienst, damals noch in Afghanistan. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Angriff gegen die Pressefreiheit oder so, sondern man anerkennt damit, dass bestimmte Personen, die bestimmt vernetzt sind, die gut vernetzt sind, auch andere Gesprächszugänge haben.
Die Sache ist die, dass, wie zum Beispiel im Irak, wir wussten natürlich ganz genau, warum die sich mit uns treffen wollten, aber das würde meine Gesprächspartner, also wenn da rauskommen würde irgendwann, der Mischke macht sowas, verliere ich ja sofort den Zugang zu zukünftigen Gesprächspartnern. Also da, wenn ich mich mit irgendwelchen Faschos in Sachsen treffen will, dann denken die doch, der macht doch da bestimmt was mit den Geheimdiensten. Mit dem treffen wir uns nicht. Also lieber nicht. Das ist so eher meine Haltung
dazu. Genau. Also das würde ich auch jedem Journalisten raten, da eine ganz klare Grenze zu ziehen. Es gibt Journalisten, die das irgendwie cool finden.
Ist ja auch ein Geschäft. Also ja. Du kriegst ja dann auch Informationen. Also du kriegst ja von denen was zurück, wenn du möchtest.
Ja, ganz genau. Ja. Ja. Uns geht es ja als Berater ganz genauso. Man trifft sich dann an der Botschaft oder in irgendeinem Croissant-Café in Tunis oder so mit entsprechenden Leuten und dann gibt man eine Telefonnummer rüber oder man bekommt halt auch mal eine Einschätzung. Das ist so ein Geben und Nehmen. Das ist auch im gewissen Bereich, ehrlich gesagt, finde ich es auch nicht weiter verwerflich. Wir haben in Deutschland so eine spezielle moralisierende Sichtweise darauf. Aber im Grunde haben wir es hier, wie gesagt, nochmal mit Sicherheitsinteressen zu tun. Es ist nicht weiter schlimm. Ich habe in Großbritannien 4 Jahre gelebt und dort studiert. Dort ist es völlig normal, dass Leute für Nachrichtendienste arbeiten oder dass man jemanden im Bekanntenkreis hat, der zum MI5 oder so gegangen ist.
Das ich glaube, das ist bei uns schlimm. Mit Stasi hat das was auch so zu tun. Also, weißt du, so erst die Nazis, dann mit irgendwelchen Gestapo-Geschichten.
Ja.
Und danach war es die Stasi, die ich bitte nicht in Zusammenhang bringen will, weil das macht, sonst wertet das eine ab und das andere auf. Und ich glaube, dass Deutschland so ein bisschen traumatisiert ist, was geheimdienstliche Arbeit betrifft. Das ist, weißt du.
Ja, das sehe ich auch so. Also, das ist auf jeden Fall historisch hergeleitet. Dazu eben noch das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, diese sicherheitspolitische Naivität, die vielleicht auch aus diesem kompletten Ablehnen von bellizistischem Denken und Handeln nach dem Zweiten Weltkrieg eben erwachsen ist. Und dann hat man so ein Amalgamat von verschiedenen Trends, die dazu führen, dass wir hier allein zum Beispiel über Strategie, über Konfliktstrategie nachzudenken, dass das zum Beispiel als verpönt gilt, was vollkommener Quatsch ist. Das ist ein Auswuchs davon. Anderer Auswuchs davon ist, dass man halt Militär doof findet und denkt, es gibt keine Kriege mehr, wenn man die Bundeswehr abschafft oder sowas. Vollkommen naiver Mumpitz. Ja? Oder dass man denkt, die Welt würde gerechter, wenn es keine Geheimdienste mehr gäbe. Das ist natürlich Quatsch, weil es gibt immer Informationsinteresse und es gibt einfach immer Interesse, Dinge rauszukriegen. Das weiß jeder aus seinem persönlichen Umfeld. Und genauso ähnlich oder parallel dazu können Staaten eben auch handeln. Also von daher ist das nachvollziehbar.
Also könnte man eigentlich sagen, abschließend, dass mein persönlicher Eindruck, mit dem wir dieses Gespräch begonnen haben, dass plötzlich wieder Spione da sind, ein falscher Eindruck war. Sie waren schon immer da. Und nur weil Deutschland mit dieser Spionage, mit diesem Thema so ein bisschen Etepetete umgeht, so ein bisschen sich davor so grämt, sich damit auseinandersetzen, habe ich den Eindruck, es gäbe das nicht.
Das kann man so zusammenfassen, denke ich. Also ja, das kann man definitiv so sagen. Wir sollten in Deutschland einfach so ein bisschen die Augen auf realistisch trimmen und unsere Wahrnehmung mal ein bisschen durchschütteln. Das Ganze auch ein bisschen wertfreier sehen und einfach anerkennen, ja, das ist auch manchmal notwendig. Wir müssen auch mit Spionen arbeiten, um zum Beispiel Rechtsextreme aufzudecken. Das ist klassische Spionagearbeit. Wir müssen das eben auch machen, um islamistische Strukturen aufzudecken. Ich weiß nicht, ob du die neue Kampagne des Bundesnachrichtendienstes kennst.
Nee.
Wir suchen Terroristen MWD.
Weil ich nicht gesehen habe.
Ja, das ist jetzt gerade ein ganz witziger Trend.
Ja, wow.
Genau. Ja, hängt in der Chausseestraße da.
Direkt da an ihrem Einsatzgebiet.
Genau, ja, das ist aber auch nicht nur da. Das ist jetzt gerade so.
Gab es dafür einen Shitstorm?
Wurde mehrfach schon diskutiert. Ja, also ich weiß,
ist witzig, aber ist auch so.
Ja, ich weiß aus Kreisen von ehemaligen, eher so klassischen ehemaligen Mitarbeitern des Bundesnachrichtendienstes, dass so ein bisschen schwierig gesehen wird, wie jetzt hier der junge neue BND da so Multimedia.
Der hat auch ein Nachwuchsproblem. Also ich meine, die Wahrheit.
Natürlich.
Ist, ja.
Natürlich. Also da wird ja viel getan. Es gibt jetzt ja auch Intelligence Studies hier in Deutschland, einen Studiengang, der speziell für die Sicherheitsbehörden da ist. Also es ändert sich ein bisschen was. Ich kann hoffen, dass das neutraler gesehen wird, dass das mehr interessengeleitet gesehen wird und ihm gesagt wird, naja, also wir haben auch Interessen, Dinge rauszufinden, die verdeckt sind. Andere Staaten haben das auch. Und dort, wo wir das nicht wollen, schieben wir dem halt einen Riegel vor und agieren und werden dann auch mal pampig, indem wir hier öffentlichkeitswirksam entsprechende Personen festnehmen und das eben auch ordentlich mal durch die Medien jagen.
Kann ich noch Spion werden oder bin ich zu alt dafür?
Nö, das hat mit dem Alter eigentlich nichts zu tun. Theoretisch.
Ich suche noch eine Exit-Strategie. Also es gibt diese Option Bürgermeister von Berlin, das wissen die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, dass es eine Exit-Strategie ist.
Ja.
Aber eigentlich, was du alles erzählst, so ich meine Rechtsextremismus bekämpfen, weißt du, so dieses, als Journalist versuche ich zumindest neutral zu sein. Die meisten kennen meine Haltung zu bestimmten Dingen. Aber so dann beruflich zu sagen, ach, danach, nach dem Journalismus helfe ich irgendwie der Demokratie, ist jetzt auch nicht das Schlechteste.
Ist im Prinzip nicht schlecht, in Deutschland würde das nicht funktionieren. Sowohl vom behördlichen Mindset her, also als ehemaliger Journalist zum Beispiel oder als Journalist ist man immer schon...
Wir haben Schiss, dass ich dann daraus ein großes Buch mache.
Und die so, Brandmauer steht.
Ja. Ja.
Wobei man auch sagen muss, dass journalistisches Cover für nachrichtendienstliche Arbeit leider auch immer wieder verwendet wird, international. Warum? Weil es viele Parallelen gibt zwischen der Arbeit von Journalisten, insbesondere Investigativjournalisten und Nachrichtendiensten. Beide suchen Informationen, die exklusiv sind. Beide analysieren Informationen, die sie bekommen und haben Zugänge, die höchst interessant sind. Das heißt, es ist also von der Methodik her eigentlich ganz ähnlich. Nur der Auftraggeber ist dahinter natürlich ein anderer und der Zweck der Arbeit ist ein anderer. Aber in vielem, was zum Beispiel Investigativjournalisten machen oder was typische
und überreden
machen.
Also wie oft ich schon in meinem Leben Leute überredet habe, mit mir zu sprechen, das ist ja eigentlich Teil davon, was also so Menschen, die nicht mit der Presse reden, Menschen, die nicht öffentlich sein wollen, davon zu überzeugen, dass es doch eine gute Idee ist, sich mit mir in einen Raum zu setzen und zwei Kameramännern oder Frauen, ist ja...
Du versuchst auch Motivation herauszukitzeln und sagen, hey, das ist jetzt in deinem Interesse, wenn wir zum Beispiel reden.
Genau, ne? Das mache ich, ja.
Ganz genau. Also die Berufe sozusagen des Nachrichtendienstlers und des Journalisten sind wesensverwandt. Das mögen beide Seiten nicht gerne hören. Ich sage das, weil ich außen stehe, obwohl ich selbst mal Journalist war. Aber die Methoden der Arbeit, das Interesse und das Informationsverarbeiten, das ist eigentlich ähnlich veranlagt. Das muss man schon sagen. Aber natürlich sind die Motivationen, die Auftraggeber dahinter vollkommen andere. Also das darf man nie vermischen. Es wird in der Realität leider manchmal vermischt. Das wäre ein Podcast für sich. Mhm. Aber trotzdem, also man muss es anerkennen, das Spielen mit Informationen, das Herauskitzeln von Dingen und das Legen von Zugängen in bestimmte Informationsbereiche, das sind schon die Parallelen.
Vielen Dank, dass du uns, mir und den Hörerinnen und Hörern so einen Einblick gegeben hast und eine Orientierung in der aktuellen Frage, wo kommen eigentlich all die Spione plötzlich her?
Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen.
Mir auch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags und freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Luca Lau, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert-Glang komponiert. Audioproducer: Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.